mit Thies. Mit Thies.
Der hat die dunkle Seite des Mondes gesehen und hat dann die Szene gesehen, in der Urs Blank die Katze seiner Freundin erwürgt, ja, und hat dann gesagt, I want something like that.
Stefan Rick ist ein deutscher Regisseur. Unter Nachbarn mit Charlie Hübner hat er gemacht. Die dunkle Seite des Mondes mit Moritz Bleibtreu. Und in den USA hat er zuletzt den Horror-Thriller The Super mit Val Kilmer gedreht. Hallo nach Berlin.
Hallo nach Baden-Baden.
So, ein Mann wird Verwalter eines großen New Yorker Apartmenthauses, in dem Menschen auf rätselhafte Art und Weise verschwinden. Stefan, was ist denn der Reiz, einen Horrorfilm zu machen?
Also Horror ist ein Genre, was mich schon immer gereizt hat. Ja. Und ich glaube, das kann man so auf die frühen Kubrick-Filme zurückführen. Unter anderem The Shining auch. Ja. Und auch Hitchcock hat ja seinen größten Erfolg eigentlich mit einem Horrorfilm Psycho gehabt. Und das war ein Genre, was mich schon, ja, schon sehr früh interessiert hat. Und was in Deutschland aber eher selten gemacht wird.
Ja, du wolltest also berühmt werden, vor allem mit einem Horror.
Ich wollte vor allem sozusagen die Seite an mir auch mal kennenlernen.
Und, was hast du Neues entdeckt bei dir?
Tiefe Abgründe.
Tiefe Abgründe. Reden wir kurz drüber, wie sie auf dich gekommen sind in Hollywood. Also dich hat angesprochen, glaube ich, ein Produzent, der früher auch mal Head-Autor bei Miami Vice zum Beispiel war. Wie ging es weiter?
Der hat die dunkle Seite des Mondes gesehen und hat dann die Szene gesehen, in der Urs Blank die Katze seiner Freundin erwürgt, ja, und hat dann gesagt, I want something like that.
Was, siehst du mal, der alte Tierquäler, das hat ihm gefallen.
Ja, es ist ganz erstaunlich, weil ausgerechnet diese Szene natürlich immer viel für Kritik und Empörung gesorgt hat. Und auch mir damals Martin Suter erzählt hat, als er mit der dunklen Seite des Mondes auf Lesung gegangen ist, ja, und diese Szene gelesen hat, wurde er immer angefeindet und er hat dann gesagt, er hat es dann bleiben lassen, die Szene zu lesen. Und das war auch bei vielen Festivals immer ein großer Diskussionspunkt natürlich, wenn wir dann dort waren. Und ich konnte dann Gott sei Dank immer Entwarnung geben und sagen, keine Katze ist zu Schaden gekommen bei den Dreharbeiten, und trotzdem ist natürlich die Intensität der Szene, schreckt viele, nicht nur Katzenliebhaber ab. Ja. Liebhaber ab.
Muss das in Deutschland eigentlich auch im Abspann stehen? Bei diesen Dreharbeiten wurden keine Tiere verletzt oder nur in den USA?
Das steht eigentlich nur in den USA, okay, im Abspann, und dieser Satz ist auch rechtlich tatsächlich geschützt. Also man darf den dann auch nur verwenden, wenn von der Tierschutzorganisation das auch jemand zertifiziert abgenommen hat.
Also wenn ich einen Gag in der Comedy machen würde und würde den so in meinem kleinen Sketch machen, am Ende dürfte ich den gar nicht benutzen, weil der geschützt ist.
Da könnte man Schwierigkeiten, Probleme bekommen.
Oh Gott, die Amerikaner. Dann warst du aber auch schon echter Jugendliche, der seine Horrornächte da gemacht hat. Irgendwie so als 12-Jähriger, 13-Jähriger, oder wann hast du angefangen?
Also ich weiß, dass ich damals zu Schulzeiten gab es immer so eine verschrammelte VHS-Kassette von Gesichter des Todes, die von unter den Schulkollegen so weitergereicht wurde, ja, auf der man aber eigentlich gar nichts mehr erkannt hat, weil die so oft kopiert war, dass es eigentlich immer nur so zwischen Schwarz-Weiß und Farbe hin und her geflimmert ist. Aber das war so unter meinen Schulfreunden so eine Art Mutprobe, diesen Film zu gucken. Ne? Und Tanz der Teufel war auch so ein Kandidat, und da gab es auch so eine verschrammelte VHS-Kassette, die, wo man eigentlich gar nichts mehr drauf erkannt hat.
Also dein Hauptdarsteller, Val Kilmer, der mag ja eigentlich keine Horrorfilme, hat er gesagt. I dislike scary films, intensely sogar. Überhaupt nicht. Aber das hat ihn trotzdem gereizt, oder?
Das hat ihn trotzdem gereizt, und wir sind ja auch quasi, er ist ja auch auf uns gekommen und wir sind gar nicht an ihn rangetreten. Das war tatsächlich so, dass einer unserer Produzenten mit ihm befreundet ist und sie hatten drüber gesprochen, er, ja, würde gerne mal wieder spielen, hatte nach seiner Kehlkopfoperation länger nichts mehr gemacht und hat dann dieses Buch in die Finger bekommen und hat sich dann bei uns gemeldet, bei der Produktion, und gesagt, er hat Interesse. Mhm. Und dann waren wir natürlich erstmal freudig schockiert, und dann habe ich erstmal Val Kilmer gegoogelt natürlich, und dann kommt sozusagen so eine Hitliste von schwierigen Schauspielern, die er dann auch anführt. Mhm. Und dann wurde ich auch von vielen Leuten gewarnt, oh, mit Val Kilmer, das wird total kompliziert, der kommt nicht aus seinem Trailer raus und es gibt jede Menge Regisseure, die nicht mehr mit ihm arbeiten wollen und das hat mir natürlich auch Sorge bereitet. Und dann haben wir beschlossen, okay, dann sollte ich ihn doch einfach mal treffen. Ja. Macht doch Sinn, um sich einfach auch mal kennenzulernen. Und er hat mich dann eingeladen zu sich nach Hause, nach Los Angeles. Okay. Wir haben den Film in New York gedreht und vorbereitet und dann bin ich da für ein Wochenende hingeflogen. Und wir hatten ein ganz, ganz wunderbares, sehr, sehr offenes, freundschaftliches Treffen.
Also in Los Angeles war
er? In Los Angeles.
In seiner Villa?
In seinem großen Haus, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Und er hat sich meine SWR-Filme alle brav angeschaut, Unter Nachbarn und Die dunkle Seite des Mondes mit Untertiteln. Cool. Und ihm hat beides sehr gut gefallen. Und dann hatten wir ein sehr gutes Gespräch über die Filme, über seine Figur, was er sich wünscht und so weiter und haben dann gesagt, lass uns das zusammen machen.
Wahrscheinlich hatte er so großen Spaß, sich endlich mal zu verändern und nicht immer so der Held zu sein, der ja oft ist, weißt du, der schöne Held, den erkennt man ja kaum in diesem Film, ne? Also mit dieser Narbe und dann diese Hände, die so, weißt du, so prankenartig sind, also das ist schon ein düsterer Typ.
Auf jeden Fall, also und der auch total Lust an der Veränderung hat. Also er hat zusammen mit der Maskenbildnerin Michelle Burke diesen Look auch erarbeitet und Michelle Burke ist in den USA eine ganz bekannte, die hat auch schon einen Oscar gewonnen, die ist eigentlich die persönliche Maskenbildnerin von Tom Cruise und eben auch von ihm schon seit ganz langer Zeit und mit der habe ich dann auch telefoniert, das ist eine Französin, eine extrem charmante Person auch und wir haben so ein bisschen über den Look gesprochen von Walter, also seiner Figur, die er in der Super spielt und die beiden haben sich das dann sozusagen so überlegt mit dieser Narbe, mit diesen clownartigen Händen und haben das mit der Art des Bartes und so weiter. Und das kam auch sozusagen dem, wie Val Kilmer zu dem Zeitpunkt aussah, auch ganz entgegen, weil er sozusagen er hat sich ja tatsächlich von seinem Krebsleiden gerade.
Kehlkopf hat er, glaube ich,
Kehlkopfkrebs. Genau, ja. der operiert wurde. Erholt und war da auch noch wirklich sehr, sehr schmal, sage ich jetzt mal. Und das kam dann dem Look auch sehr entgegen, sozusagen dieses Ausgemergelte, die Wangen, die wir noch zusätzlich betont haben, so ein bisschen. Und so wurde diese Figur Walter, der da im Keller lebt, dieses großen New Yorker Gebäudes, so kam der zustande.
Guck mal, der konnte nach seiner Krankheit gar nichts anderes spielen, außer einen Horrorfilm.
Also er hatte, genau, ich glaube, er hatte davor nur in The Snowman, was so ein Thriller war, mit Michael Fassbender eine kleine Nebenrolle gehabt. Das war so das Erste, was er danach gemacht hat. Und bei uns, das war sozusagen schon mit ich glaube, 10 Drehtagen, war das schon eine relativ einfach große Geschichte. Mhm. Und ich kann nur sagen, es war mit ihm ganz anders zu arbeiten, als ich erwartet hätte.
Okay, also er war nicht schwierig, aber er war wie, was du so nicht erwartet hattest?
Also er war eben sehr angenehm, er war extrem gut vorbereitet, textsicher, er war, man konnte mit ihm Regieanweisungen erarbeiten, er hat sich auf die anderen Schauspieler auch extrem kollegial eingelassen und er ist ein extrem humorvoller Mensch am Set. Auch, also er hat eigentlich sozusagen so einen ganz tollen Spirit auch reingebracht, weil er sich auch immer mal Späße wieder erlaubt hat. Und er spielt ja gegenüber zwei Mädchen, die gemeinsam mit ihrem Vater in dieses Apartmentgebäude einziehen und die quasi dieses Gebäude entdecken. Und er ist ja der etwas bedrohliche Hausmeister, der da schon länger lebt, von dem wir auch nicht wissen, ob er mit dem Verschwinden von Menschen im Gebäude was zu tun hat. Mhm. Und er ist immer in Character geblieben, wenn er mit den Kids zu tun hatte.
Oh, das ist aber spooky.
Das war spooky, aber das kleine Mädchen hat sich dann immer die haben sich immer angestarrt und wer als erster zwinkert, hat verloren. Und die Mädels haben sich von ihm auch, die waren da total auf Augenhöhe mit ihm, das kann man mal so sagen. Ja.
Aber wenn das ein Val Kilmer war, der ganz einfach war, der Späße gemacht hat, Vielleicht war das gar nicht Will Kilmer. Vielleicht war das eine Computeranimation. Ist dir das vielleicht schon mal klar geworden in der Zwischenzeit?
Ja, das könnte auch sein, aber das könnte ich jetzt hier nicht verraten, wenn es so wäre.
Ja. Und mit Special Effects kennst du dich ja ein bisschen aus, ne? Durch deine Ludwigsburger Zeit zumindest.
Ja. Es sind auch tatsächlich, kann man sagen, ein großer Teil der Crew. Ja. Also sowohl die Kamera ist ein deutsches Kameraduo, die Musik ist von zwei deutschen Komponisten, auch aus meiner Ludwigsburger Zeit. Mhm. Und auch die ganzen Spezial-, also die VFX-Effekte, sind auch von deutschen Jungs und Mädels, die ich alle für dieses Projekt dann mitnehmen konnte, beziehungsweise dann die Produzenten auch überzeugen konnte, dass A, in Deutschland das Know-how auch vorhanden ist und B, es auch günstiger ist, als diese Sachen in den USA zu machen.
Und sag mal, als du im Vorfeld natürlich gedacht hast, oh je, der ist schwierig, und dir auch kurz Sorgen gemacht hast, wie du erzählt hast, aber natürlich warst du in erster Linie happy, auch so einen tollen Namen zu haben, aber wie sehr hast du dich wirklich gesorgt? Also man sagt es natürlich so schnell, aber gab es wirklich Bedenken, also so richtig echte?
Also bei solchen Sachen gibt's eigentlich vor allem nur Bedenken finanzieller Natur. Also ich traue mir als Regisseur eigentlich immer zu, mit allen Arten von Schauspielern oder auch Laien zu arbeiten. Und es ist letztendlich immer nur eine Frage der Zeit, weil man kann zum Beispiel einen Laien haben, den man wirklich an der Hand nehmen muss und durch eine schwierige Szene durchführen muss. Oder man hat einen Schauspieler, der aufgrund seiner Persönlichkeit sehr viel Raum braucht. Und das ist alles eigentlich machbar, aber sozusagen, wenn man immer gegen die Zeit arbeitet, und letztendlich war das auch ein, sage ich mal, absolutes Low-Budget-Projekt mit einem Budget von circa 1,8 Millionen Dollar, was selbst für deutsche Verhältnisse sozusagen, also im Grunde sich im Tatortbereich bewegt. Da ist die Gefahr, wenn man quasi einen hat, der kann dann alles sprengen. Das ist eigentlich die reale Gefahr, weil sozusagen, dass man auch mit einem komplizierten Kollegen früher oder später sozusagen auf eine Linie kommt, habe ich persönlich noch nie, also ich bin noch nie an der Mauer gelandet, wo ich das Gefühl hatte, da komme ich jetzt gar nicht weiter. Sondern da war nur die Sorge, wenn jetzt jemand zu sehr extravagante Spirenzien sozusagen macht, das, und dann am Set nicht auftaucht oder mit 2 Stunden Verspätung. Und das waren eben so die Legenden, die auch Val Kilmer umrankten, dass er zum Beispiel bei Batman aus seinem Trailer nicht rauskommen wollte. Oder ich glaube, bei Die Insel des Dr. Moreau gibt es die Legende, dass er und Marlon Brando beide in ihrem Trailer saßen und nicht aus dem Trailer rauskommen wollten, bevor nicht der andere aus dem Trailer rauskommt. Und ich glaube diese Geschichten auch alle. Ich glaube, die sind sicher alle wahr. Ja. Aber Menschen verändern sich ja auch. Und ich glaube, dass durch das, was ihm sozusagen auch mit der Krankheit passiert ist, dass sich dann eine sehr starke Verschiebung der Perspektive aufs Leben.
Eine Altersmilde
gegeben hat vielleicht. Und er dadurch zu uns wirklich extrem großzügig und liebevoll und auch geduldig mit uns war. Und wir hatten, sage ich mal, ein Team, was eben zum Teil aus großen Profis, aber eben weil wir uns in dieser Low-Budget-Schiene bewegt haben und gleichzeitig aber ein sogenannter Union-Dreh waren. Das heißt, die amerikanische Union hat sehr stark darauf geguckt, dass wir Drehzeiten einhalten und wir auch nur Union-Leute nehmen. Das heißt, wir haben aber dann gerade zum Beispiel bei den Technikern oft Leute bekommen, die bei uns, sage ich mal, eher auf Praktikanten-Niveau noch arbeiten, also die noch wirklich mitten am Lernen sind. Mhm. Und da musste unser Oberbeleuchter dann schon einiges quasi ausgleichen, weil der sozusagen mit so einer ganz jungen Crew gearbeitet hat. Und diese Bedingungen zusammengerechnet, die können es dann unter Umständen schwierig machen.
Mhm. Also, dass er bei Batman nicht aus seinem Trailer rauskam, das lag nur daran, hatte mir immer gesagt, dass er aus seinem Anzug nicht mehr rein und rauskam. Nur zu seiner Entschuldigung. Ne? Ja. Also die Gewerkschaften, die sprechen durchaus mit in dem amerikanischen Filmbusiness. Du musstest, glaube ich, sogar in die Gewerkschaft eintreten für diesen Film, oder? Als Regisseur.
Genau, ich musste in die DGA, also in die Directors Guild eintreten. DGA, was jetzt nicht nur Nachteile hat, sondern es gibt auch auch ganz tolle Veranstaltungen, die die DGA macht. Also zum Beispiel so Panels, wo dann die ganzen Oscar-prämierten Regisseure immer ihre Filme zeigen. Und dann ist man da, sitzt man in so einem kleinen Kino mit denen zusammen und kann denen Fragen stellen. Und es gibt einen Austausch unter Kollegen. Mhm. Und natürlich sorgen die auch dafür, dass bestimmte Mindeststandards eingehalten werden und auch Gagen tatsächlich bezahlt werden, weil in Amerika ist es dann doch noch nach meinen jetzigen Erfahrungen alles wesentlich sozusagen unzuverlässiger und wilder, als es dann bei uns ist, wo man sich doch auf Sender und Produktionsfirmen sehr verlassen kann und ich zumindest noch hier keine negativen Erfahrungen in dem Sinne gemacht habe, dass mir am Ende des Tages meine Gage nicht bezahlt wird, sondern das gibt es tatsächlich in Amerika dann bei zum Beispiel Non-Union-Projekten passiert es immer wieder, dass dann die Leute, weil die Firma pleite geht, gar nichts bekommen.
Was merkt man denn von der Gewerkschaft selber beim Dreh? Kommt da mal ab und zu einer und weist auf etwas hin zum Beispiel oder sagt, jetzt aber wirklich, Herr Regisseur, jetzt haben wir wirklich nur noch 10 Minuten, dann muss Schluss sein.
Also man merkt es tatsächlich manchmal an ganz merkwürdigen Dingen. Also 2 Beispiele dazu. Es war irgendwie, wir waren kurz vor der Einstellung, wollten kurz drehen und ich glaube, es stand auf dem Tisch eine Blumenvase, ein bisschen blöd im Bild. Mhm. Und die Kamera war aber schon so in der Ecke, dass man die Kamera nicht noch weiter rüber schieben konnte. Und ich habe dann den Fehler gemacht, diese Blumenvase anzufassen und nach rechts zu rücken. Da kam dann sozusagen, es gibt immer einen Union-Beauftragten, der wird innerhalb des Teams gewählt. Der kam dann zu mir und sagte, you can't do this. Mhm. Und dann mussten wir quasi auf den Innenrequisiteur warten. Und der war, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt eben nicht vor Ort. Sonst hätte ich ihn gebeten, die Vase einfach zur Seite zu rücken. Mhm. Und das war quasi so eine Art Verwarnung. Das war auch gar nicht böse gemeint. Aber es ist gleichzeitig dann doch so, der Union-Beauftragte muss darauf achten. Und wenn er nicht drauf achtet und jemand anders aus der Union sieht, dass er nicht drauf achtet, kann er auch Ärger bekommen. Also es ist schon relativ streng organisiert. Und
ist ja ein Stasi-System da.
Ich würde es jetzt ja nicht ganz so sagen, aber ja.
Okay, das war ein Beispiel.
Und das andere Beispiel war tatsächlich, wir hatten kein Geld für einen sozusagen sogenannten Video-Operator. Das ist der Mann oder die Frau, die dann vor Ort, wenn ich zum Beispiel nochmal eine Szene sehen will, die wir gedreht haben, der mir dann quasi auf so eine Art Mini-Videorekorder das nochmal vorspielt, was wir gerade gedreht haben. Zum Beispiel gerade bei Action-Szenen oder so, die man dann auch nur ein- oder zweimal drehen kann, weil irgendwas explodiert oder irgendwie oft wichtig. Und dieses Replay, das, also zum Beispiel auch bei einer Schärfe. Also es gibt ja manchmal dann den Punkt sozusagen, wo wir nicht alle sicher sind, war das Bild jetzt scharf oder nicht, weil gerade einer ganz schnell durchs Bild gerannt ist. Und dann wurde tatsächlich dann der Monitor von mir weggedreht und nur der Kameraassistent hat dann gecheckt, ob es wirklich scharf ist. Und ich durfte es dann nicht sehen. Also das,
ach Gott,
ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil natürlich ist es ein extra Beruf, jemand, der quasi dieses Video-Playback macht. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen absurd, so dass man es dann nicht sehen dann kann, weil es ja auch um eine technische Sache geht und ich ja auch entscheiden muss, drehen wir jetzt diese Einstellung nochmal oder eben nicht.
Das sind alles Dinge, die man nie vermuten würde, wenn man so außen ist und dem Business nicht drinsteckt. Val Kilmer hat aber auch noch gesagt über seinen Regisseur, he was so enthusiastic, war so begeistert dabei and clear about how he intended to create the suspense. Das hat ihn beeindruckt. Also deine Art und Weise, wie du versucht hast oder mit welchen Mitteln du eben Spannung erzeugt hast. Das ist ja bei so einem Horrorfilm passiert das ja alle 10 Sekunden. Wie geht man daran? Was sind so deine Ideen gewesen, die du sozusagen mit eingebracht hast in Horrorfilm oder wie dieser Film gemacht wurde?
Meine Ideen haben sich vor allem auch in der visuellen Umsetzung niedergeschlagen. Wir hatten ein Drehbuch, das 4 Wochen vor Dreh sozusagen noch in einer, sag ich mal, Phase war, wo wir noch viel dran gearbeitet haben. Und aber die Grundgeschichte schon stand. Und bei so einem Horrorfilm gibt es ja immer so 2 Sachen, die wichtig sind. Das eine ist sozusagen der große, der Geschichtenbogen, der unter dem, also der im Bauch liegende Grusel, der sich quasi die ganze Zeit irgendwie erzählen muss. Und dann ist es natürlich die andere Sache, die sogenannten Jumpscares, die beim Horrorfilm eine ganz entscheidende Rolle spielen, weil sie sozusagen in den Situationen den Zuschauer immer dazu bringen, dass er im Sessel einen halben Herzinfarkt kriegt. Oder auch nicht. Aber das sind sozusagen die, einerseits, ich komme immer davon her, von der Seite eine Geschichte möglichst spannend zu erzählen. Und meine Herangehensweise war, dieses Haus wirklich zum Leben zu erwecken. Die Hallen und die Räume. Und das waren Sachen, die so im Buch eben nicht drinstehen, sondern das ist etwas, was man sich dann erarbeitet. Und es war auch, wir haben auch lange gesucht, um das perfekte Haus zu finden, was auch viel mitbringt. Und wir sind dann eben auf dieses Gebäude in Lower Manhattan gekommen. Das ist das ehemalige Citibank-Gebäude. Das wurde im Kinofilm schon mal sehr präsent bespielt. Und zwar in dem Denzel Washington-Film The Inside Man, wo es als Bankgebäude gedient hat. Und es gibt in diesem Gebäude eben vier verschiedene Keller. Also ein Keller ist tiefer als der andere. Man geht wirklich in die Eingeweide der Stadt hinunter. Und also es ist wirklich extrem gruselig und hat eben diese langen Fluchten, diese ganz langen Gänge, die extrem labyrinthisch und verwinkelt sind. Da habe ich dann auch lange für gekämpft, dass wir tatsächlich auch in diesem Gebäude drehen, was finanziell Vor- und Nachteile mit sich gebracht hat. Wir haben es aber dann tatsächlich geschafft, den ganzen Film komplett nur in diesem Gebäude zu drehen und haben dann quasi vieles, hat das Szenenbild sozusagen schon dafür per se mitgebracht und quasi mit diesen langen Fahrten die Suspense immer mehr aufzubauen. Das war so also eine der Herausforderungen.
Ist denn ein Horror-Thriller zu drehen, ist es genau das Gleiche wie einen anderen Film zu drehen? Ich habe immer das Gefühl, da wird man bestimmt als sowohl Schauspieler als auch Regisseur noch mehr als Kind irgendwie aktiv dort und freut sich daran, wie man das jetzt macht und den Effekt, den man damit erzeugt. Oder stelle ich mir das nur so vor?
Nein, das ist absolut richtig. Also es gibt ja immer zwei Herangehensweisen, wie man das Kino betrachtet. Einerseits kann man sagen, Kino kommt vom Theater und ist Kunst. Oder man sagt, Kino kommt eigentlich vom Jahrmarkt und ist Butenzauber. Und ich finde beim Horrorfilm noch stärker als bei vielen anderen Genres steht das Visuelle, der Butenzauber im Vordergrund. Und das macht es auch, also man entwickelt da tatsächlich, oder ich habe es zumindest gemacht, eine sehr spielerische Herangehensweise. Und gleichzeitig ist es auch ja was sehr, sehr Visuelles, weil man wirklich, die Aufgabe beim Horrorfilm ist es ja, Angst zu erzeugen. Oder das ist, warum der Horrorfan auch gerne sich Filme anschaut, weil er sich gerne gruselt, weil er gerne eine Gänsehaut hat, sich mit seiner Liebsten auf dem Sofa zusammenkuschelt oder im Kino und diese Gänsehaut auch erleben will. Und das heißt, das ist eine Verabredung, die man mit dem Zuschauer auch trifft. Und es gibt eben sehr moderne Horrorfilme wie Get Out, die ich sehr bewundere, weil sie auch eben neben dieser reinen Gruselebene auch nochmal einen ganz anderen gesellschaftlichen Blick haben. Und The Super ist aber ein Film, der sich vor allem auf diesen Spaßfaktor des Gruselns dort, also und Wendepunkte, die unvorhergesehen sind, dort auslebt. Also das ist, da hat man, ich würde jetzt mal ganz, ganz offen sagen, da fehlt jetzt die zweite oder dritte Ebene, die ein Film wie Get Out hat, aber man hat natürlich als Filmemacher genau denselben Spaß oder auf jeden Fall einen Riesenspaß daran, das zu machen.
Dann gehen wir nochmal zurück, was vor The Super war. Also Unter Nachbarn, das war so dein großer Debütfilm, zumindest als großer Film, mit Charlie Hübner, der einen ja merkwürdigen Nachbarn spielt. Eigentlich ist er Krankenpfleger, aber den neu zugezogenen David, den überredet er dann zur Fahrerflucht, als etwas passiert. Und dann mischt er sich in dessen Leben etwas mehr ein, als dass David selber lieb ist. Du hast das Buch dafür auch geschrieben, denn wenn man irgendwie mal groß rauskommen möchte, noch als junger Regisseur, dann muss man im Prinzip am besten das Skript mitliefern. Wie kompliziert war das, das auch verfilmt zu bekommen in deinem Fall?
Also bei Unter Nachbarn hatte ich das Glück, dass der SWR schon sehr früh aufgrund eines Exposés gesagt hat, das ist sehr spannend, wir würden das gerne gemeinsam entwickeln. Und so ist es tatsächlich eine ganz tolle Arbeit mit der Debütredaktion geworden, wo wir dann das Buch gemeinsam entwickelt haben, dann uns überlegt haben, irgendwann schon relativ früh uns vorgestellt haben beim Schreiben, ja, das könnte doch Charlie Hübner sein, der den Nachbarn spielt. Und das hat natürlich auch beim Schreiben dann sehr geholfen, wenn man dann so jemanden auch schon im Kopf hat und der dann auch noch glücklicherweise Lust hat, es zu machen. Und das war dann eine Arbeit, die sich über circa anderthalb Jahre in der Drehbuchentwicklung hingezogen hat, bis wir dann das quasi auch noch bei der Filmförderung eingereicht haben. Und dann, als die Filmförderung zugesagt hat, haben wir dann alles im Sommer 2010 in Baden-Baden, Karlsruhe und Umgebung gedreht.
Und diese Idee überhaupt, wo kam die her?
Die Idee dazu kam tatsächlich noch aus meinen Filmhochschultagen, als ich selber in einer kleinen Wohnung in Ludwigsburg gelebt habe. Und ich hatte mir gegenüber so einen Nachbarn, der schon 5 Jahre älter war als ich, aber der immer noch bei seinen Eltern gewohnt hat. Und ich hatte den immer gesehen. Und ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, der beobachtet mich, weil ich nachts immer so einen komischen Schatten an seinem Fenster gesehen habe. Und ich bin dann irgendwann so ein bisschen paranoid geworden, bis ich dann tatsächlich eines Tages gesehen habe, wie, glaube ich, seine Mutter das Zimmer gereinigt hat. Und die Gardine war offen und da, wo ich immer den Schatten vermutet habe, saß eigentlich nur ein Basketball in dem Regal. Und das bei einem bestimmten Lichteinfall sah das aber so aus, als ob da ein Mensch stehen würde. Und so habe ich mir quasi meine eigene Paranoia dann von der Seele geschrieben, ja, die sich als völlig harmlos rausgestellt hat.
Erinnerst du dich noch an den ersten Drehtag? Das war in der Nähe von Baden-Baden auf jeden Fall. Da habt ihr auf dem Bergsee gedreht. Was erinnerst du davon noch?
Oh, da an dem ersten Drehtag von unseren Nachbarn, da erinnere ich mich auf jeden Fall, wie einiges schiefgegangen ist, weil wir mit einem Floß, was aus also so Plastiktanks bestanden hat, gedreht haben. Ja. Und wir und die zwei Schauspieler, Charlie Hübner und Maxi Mehmet, im Fischerboot, im Ruderboot saßen und wir wollten eigentlich eine Angelszene drehen. Dann ist aber die von unserem riesigen Floß der Elektromotor ausgefallen und das ganze Team stand dann auf dem Floß und ist abgetrieben und wir haben quasi Charlie und Maxim so zugewunken und mussten dann quasi von Land gerettet werden. Da war Gott sei Dank, glaube ich, vom Roten Kreuz so ein paar Jungs dabei, die dann mit einem kleinen Motorboot uns dann wieder zum Ruderboot hingezogen haben und dann haben wir uns da vertäut und konnten das dann alles doch noch gut über die Bühne kriegen. Aber es war, da ist mal kurz mir das Herz auch in die Hose gegangen.
Also war das jetzt lustig, wie es im Nachhinein klingt, oder war das dann doch eher ein Problem?
Also das ist ja mit solchen Anekdoten immer so, in dem Moment sind sie tatsächlich schrecklich und schlimm und man hat Angst, dass man es nicht schafft. Jetzt ist es eine schöne Geschichte.
Ja, klar.
Und ich kann auch drüber lachen, aber damals war es tatsächlich, hat es uns einige Stunden gekostet und da wir auch unter Nachbarn im Herbst gedreht haben, ging natürlich auch irgendwann das Tageslicht weg. Und wie es bei solchen Drehs auch immer ist, sie sind einfach sehr, sehr, sehr eng getaktet. Und man hat nicht unbedingt immer die Möglichkeit, wie dann wiederum bei einem großen amerikanischen Budget, wo dann einfach mal gesagt wird, ach, jetzt drehen wir doch mal 6 Wochen nach, wo der, weil wir einfach so viele Drehtage noch haben können. Bei uns war einfach der gesamte Dreh nur 6 Wochen, noch nicht mal 5 Wochen. Das macht einem dann natürlich immer Sorge.
Weltpremiere hatte dieser Film damals, der für dich natürlich ein ganz wichtiger Film war, weil es eben der erste große Film war, in Shanghai, Filmfestival. Was war das? Das war ja die große, weite Welt, schon mal den Film da in die große, weite Welt rauszubringen. Wie hast du das erlebt?
Das war auf jeden Fall ein sehr spannendes Erlebnis, den Film in Shanghai zu zeigen, wo mir auch dann tatsächlich bewusst geworden ist, wie sehr oder wie stark die kulturellen Unterschiede zwischen Europa und China sind und wie unterschiedlich die Lesart auch dort ist. Also was damals ein wahnsinnig aktuelles Thema in China war und deswegen der Film dort auch sehr gut angekommen ist, ist tatsächlich Fahrerflucht Und dass einige Funktionäre oder kinderreicher Funktionäre mit ihrem Luxusschlitten arme Menschen überfahren haben, die dann gestorben sind und das zum Teil ungesühnt blieb. Das gab dann einen großen Aufschrei in China und tatsächlich wurden die dann auch tatsächlich verurteilt. Die Leute aber erst, nachdem es dann sozusagen so ein Aufschreien der Bevölkerung gab. Und da gab es auch einen ganz bekannten Fall eines kleinen Mädchens, die angefahren wurde und dann liegen gelassen wurde und Gott sei Dank dann aber von Passanten gerettet wurde. Aber sozusagen die Kaltblütigkeit. Deswegen hat der Film dadurch die Leute aufgewühlt, sehr bei der Premiere in Shanghai. Und das andere war tatsächlich, dass die Lesart der Freundschaft in China die einer homosexuellen Liebe war. Das war völlig klar für alle Chinesen, dass das eine schwule Liebesgeschichte ist. Und das hat sich an einer Szene im Film von unserem Nachbarn entzündet, in der die beiden Männer auch angeln sind und David, gespielt von Maxim Mehmet, sich den Angelhaken aus Versehen in den Finger haut und blutet und Robert eigentlich wie so eine Art besorgte Mutter diesen Finger in den Mund nimmt und sozusagen auszuzelt, so dass die Infektion.
Auszuzelt, ja.
So, und das war aber eigentlich von uns mehr als übergriffiger Moment der Freundschaft gedacht, sozusagen. Yeah. Und das wurde dort sozusagen, war der Beleg dafür, dass es sich hier um eine homosexuelle Liebesgeschichte handelt. Und das ist ja etwas, was in China verboten ist, im Kino zu zeigen und auch allgemein. Ich weiß nicht, ob es unter Strafe steht, ehrlich gesagt, das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber auf jeden Fall gesellschaftlich sehr stark verurteilt ist.
Und da gab es entsprechende Reaktionen, die
es
auch
wurde sozusagen
nicht so wohlwollend waren?
Doch, aber gar nicht deswegen, aber es wurde als sozusagen als subversive homosexuelle Liebesgeschichte gesehen.
Okay, und subversiv ist gerade noch okay, für die große Kunst.
Es war, glaube ich, dann gerade noch okay, ja.
Ja, also der hat den Finger ausgezutzelt, hast du gerade gesagt. Da hören wir schön deine Herkunft aus Bayern. Prim am Chiemsee, da bist du aufgewachsen. Wenn du zurück blickst mal so ganz an den Anfang. Welche Filme haben dich denn geprägt und ins Kino gezogen? Also ich nehme mal an, also noch vor The Shining, noch vor Psycho, die dir besonders gut gefallen haben. Was war davor? Wo hat der Funke? Wo ist der übergesprungen?
Also da gab es es gab da so zwei unterschiedliche Lager sozusagen oder Filmarten, die mich sehr immer fasziniert haben und im deutschen Kino war das tatsächlich Wolfgang Petersen und Das Boot. Und das andere Initialerlebnis war tatsächlich, als ich als Sechsjähriger mit meinem Vater ins Kino gegangen bin und wir Schneewittchen geguckt haben und ich stand im Rosenheim. Im kleinen Saal sollte Schneewittchen gezeigt werden und wir mussten aber auf den Einlass warten und standen dann vor dem großen Saal und ich habe die ganze Zeit irgendwelche so Ballergeräusche und Explosionen daraus gehört und habe mich dann während sozusagen durch den Vorhang durchgeschlichen und stand dann mit offenem Mund auf einmal im großen Saal, als da aus der Reihe Star Wars Das Imperium schlägt zurück, diese Schlacht auf dem Eisplaneten gezeigt wurde. Und ich habe dann meinen Vater, nachdem wir dann Schneewittchen gesehen haben, so lange beharrt, endlich diesen Film sehen zu dürfen, bis wir dann da gemeinsam reingegangen sind. Und das war so eine andere Geburtsstunde der Liebe fürs Kino und auch das sage ich mal, des Fantastischen oder des Science-Fiction-Kinos.
Und trotzdem, dass du Regisseur werden wolltest, das entstand so früh noch nicht. Das kam erst nachher. Du wolltest, glaube ich, irgendwas mit Film machen auf jeden Fall. Oder bist du so der Junge gewesen, der auch schon auf Familienfesten gefilmt hat? Überall. Jedem eine Kamera ins Gesicht gehalten hat.
Nee, das war ich nicht. Dazu war ich früher zu schüchtern. Ja. Aber ich wollte dann erstmal, also weil mich eben die ganzen Creature-Effekte und Maskenbildner-Effekte total fasziniert haben. Ich wollte unbedingt so Spezialeffekte Maskenbildner werden und habe dann aber leider irgendwann festgestellt, dass ich wirklich zwei linke Hände habe und diese Maskenbildner ja wirklich große, große Künstler mit ihren Händen sein müssen. Okay. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, es gibt ja ganz unterschiedliche Gewerke beim Film und bin dann sozusagen aufs Schreiben und auf Regie gekommen, dass man ja da irgendwie dem Geschichten erzählen am nächsten ist. So, und das war, glaube ich, das, was mich einfach interessiert hat, das Geschichten erzählen. Ja. Und so kam ich dann dazu, irgendwie meine ersten kleinen Experimente auf Super VHS und Video 8 zu machen und mich dann so an den Filmhochschulen zu bewerben.
Was waren das für Experimente? Die ja auch deine Visitenkarte dann schon waren?
Ich habe...
Deine erste?
Ich habe damals immer so sozusagen kleine Werbespots, ich habe sozusagen so eine Art Spoofs von deutschen Werbespots gemacht, irgendwie mit der Videokamera. Mit meinem Freund, mit meinem Kumpel zusammen haben wir dann immer solche Sachen gedreht und die dann unseren Eltern präsentiert. Und dann, mein größtes Projekt war dann zu Abiturszeiten die Verfilmung der Drei-Groschen-Oper, beziehungsweise es war damals eigentlich eine Theaterabfilmung der Drei-Groschen-Oper, die in unserer Schule aufgeführt wurde. Und das dann zu schneiden und zu machen und da sich sozusagen handwerklich so dran zu wagen, das waren witzig. So die ersten Schritte.
Welcher Werbespot war denn dabei bei den Spooks, die ihr gemacht habt?
Und zwar, ich überlege gerade, es war ein Bodenwischmittel.
Ja.
Dagegen, der Werbespot war immer, der Werbespruch war, ist es nass oder ist es trocken, weil es der Boden so wahnsinnig geglänzt hat.
Richtig?
Und der Mann kommt immer nach Hause zu seiner Frau und fragt, ist es nass oder ist es trocken? Und sie sagt, es ist trocken. Und bei uns war dann der Mann kommt nach Hause und fragt, ist es nass oder ist es, und dann kommt er nicht mehr zum Trocken, weil er ausrutscht auf dem nassen Boden und dann sagt die Hausfrau, nass, statt trocken, wie im Werbespot. Und das war zum Beispiel so ein Ding, was wir gemacht haben.
Also du als großer Filmfreak und Fan, der du dann geworden bist, wie groß ist denn deine Filmsammlung? Wie viele DVDs, Blu-rays kaufst du heute tatsächlich auch noch oder kriegt man die mittlerweile natürlich einfach übersendet?
Ich habe es mittlerweile aufgegeben, mir noch eine große Sammlung aufzubauen. Ich bestelle mir oder habe als Sammlung wirklich dann nur die Dinge, und die's eben nicht online gibt. Und es ist leider, muss man sagen, auf der einen Seite ist es toll, dass es mittlerweile so viele Sachen online gibt, auch in HD-Qualität, so wie man sie früher nie bekommen hätte. Gleichzeitig ist, wenn man sich diese ganzen Plattformen anschaut, wo man tatsächlich Filme sich runterladen, also die Streaming-Plattformen oder auch kaufen kann, ist es doch ein bisschen mehr eine Monokultur geworden. Also die, sag ich mal, Sammlerstücke und besonderen Filme oder auch historischen Filme kriegt man tatsächlich dann oft nur noch als limitierte DVD. Und da versuche ich mir dann schon bestimmte Sachen zu sichern und hab die auch. Ansonsten gehe ich da tatsächlich mit der Zeit, weil ich auch froh bin, je weniger in meinem Regal verstauben kann. So. Und das ist, da habe ich so zwei Herzen in meiner Brust, weil auf der einen Seite fände ich es toll, alles nur noch online zu haben und schlank zu leben. Und auf der anderen Seite finde ich es schade, sozusagen, dass es ganz, ganz tolle Filme eben dann auch nur noch auf DVD gibt und da versuche ich mir die dann schon zu besorgen, weil die sonst irgendwann verschüttet werden.
Aber du bist wenigstens ein Blu-ray-Gucker, oder?
Ja.
Wo ja die Qualität wirklich um ein Vielfaches besser ist als auf einer DVD. Ich verstehe ja gar nicht, dass man DVDs heute noch macht, die ja schlechter sind als HD, weil sie kein HD sind. Das kann man heute gar nicht mehr gucken.
Das ist absolut richtig. Also da bin ich derselben Meinung. Wenn es geht, versuche ich mir das dann auf Blu-ray zu besorgen.
Ja.
Aber es gibt tatsächlich bestimmte Filme. Also zum Beispiel nehmen wir das Beispiel Star Wars. Und zwar Star Wars, die nicht veränderte, nicht von George Lucas in den 90er Jahren verstümmelte Version, in die er selbst dann irgendwelche Spezialeffekte reingebaut hat, die jetzt mittlerweile aus der Perspektive von 2019 den Film eigentlich total merkwürdig machen, weil diese Effekte anachronistischer und älter wirken als die alten Effekte aus den 70er und 80er Jahren, also die Creature-Effekte. Da gab es doch diese Limited-Kino-Release-Version, wo doch dann nochmal so im Hintergrund mit sehr viel Aufwand so Computer-VFX-Geschichten reingebaut wurden, die jetzt aber mittlerweile älter wirken als der Rest der Filme.
Okay.
Und die Urversion von Star Wars zu kriegen, ist unglaublich schwierig. Die gibt es im Moment nur als Bonus-Version auf einer DVD Edition und nicht als Blu-ray, und das, aber sozusagen für den Original Star Wars Fan ist das natürlich das echte Gold, diese Originalversion unverändert zu bekommen.
Und am besten noch auf VHS. Ja. Am besten noch auf VHS. Stefan Rick, The Super, das ist der Horror-Thriller, den du gemacht hast drüben in den USA, der jetzt dann auch als Video rauskommt. DVD und Blu-ray?
DVD, Blu-ray und Video on Demand. Das heißt, all die, diese Streaming-Plattformen, wo man sich den Film dann auch runterladen kann, dort wird er dann auch in Deutschland veröffentlicht.
Sag mal, auf der Blu-ray gibt es auch eine Spur, nur mit dem Ton vom Regisseur? Ich finde das ja toll, das zu haben. Und ich habe Filme und ich liebe es, aber ich habe noch nie mir den Film nur angeguckt, einfach mit dem Kommentar des Regisseurs, obwohl es mich brennend interessiert und trotzdem habe ich es nicht gemacht.
Ich mache es auch nur bei Filmen, die ich dann schon in- und auswendig kenne. Also ja. Ich liebe diese Spuren auch und es ist quasi auch der Ersatz für eine Filmhochschule, weil man wahnsinnig viel lernen kann bei guten Filmen, wie Dinge entstanden sind, Okay. Wie warum Sachen so im Drehbuch oder nachher am Set so entschieden wurden und man lernt wahnsinnig viel, aber ich mache es auch nur, wenn ich einen Film wirklich gut kenne, ja. Aber es ist tatsächlich eine tolle Sache. Leider gibt es das bei The Super, gab es sowas nicht, da war glaube ich kein Geld dafür da.
Ach so, aber hättest du es mal umsonst gemacht, dann wäre es drauf jetzt.
Aber das
verdirbt die Preise, das darfst du nicht wegen der Gewerkschaft. Das lässt die Gewerkschaft nicht zu. Und du bist ja Teil der Gewerkschaft.
Gute Frage, das wüsste ich gar nicht. Aber
The Super. Stefan Rick, dann Dankeschön für heute. Demnächst natürlich auch wieder in Los Angeles. Was ist das nächste Projekt, an dem du jetzt schon rumwerkelst?
Also ich arbeite tatsächlich einerseits an dem amerikanischen Remake von Unter Nachbarn, weil der Film dort drüben auch sehr gut angekommen ist und das ist sozusagen ein internationales Projekt und dann arbeite ich mit dem Autor von The Super, der ja auch unter anderem Black Swan mitgeschrieben hat an einem gemeinsamen neuen Projekt. Mhm. Und jetzt im Moment bin ich in Berlin für einen ARD-Polizeiruf. Also ich habe meine Wurzeln nicht vergessen und freue mich auch immer wieder hier was zu machen.
Und wer spielt den Charlie Hübner in Among Neighbors?
den suchen wir noch, aber es gibt halt leider nur einen Charlie.
Yeah, well, take Charlie to America,
Wäre eigentlich eine feine Sache, ja.
Ja. Nur war interessiert die Amerikaner das die Bohne, ne?
Ja, weil natürlich in Amerika die Finanzierung von so einem kleinen Film immer darüber funktioniert, dass man einen Schauspieler hat, der sozusagen bankable da drüben ist.
Und ganz klar. Dann nimmt doch Pacino, mein Gott. Dann nimmt doch endlich Pacino.
Es wären dann zwei uralte Nachbarn, die sich...
Stefan Rick, ja. Viele Grüße und bis die Tage.
Herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Baden-Baden.